sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Na?
Na?
Letzte Folge vor der Sommerpause.
Ja, genau, wir machen eine Sommerpause. Bis wann? Ich würde sagen, bis Mitte August.
Ja, irgendwie so, genau. Und dann sind wir wieder super fresh. Jetzt sind wir so ein bisschen erschöpft, oder?
Nö, auch super fresh.
Auch super fresh, okay. Ja.
Was geht ab bei dir?
Nicht viel. Ich meine jetzt gerade, ich bin schon im Ferienmodus. Ich habe, in Wahrheit kann ich natürlich eigentlich noch überhaupt gar nicht über all die Dinge sprechen, die ich gerade mache, merke ich gerade.
Wow, wie toll, das ist so mysterious, ich finde es super. Sag mal, du hast doch aber, es ist jetzt, wir waren vor mittlerweile 4 Wochen zusammen zum Schreiben weg und du hast da tatsächlich ja wirklich belletristische Literatur zu Papier gebracht. Sätze.
Halt die Schnauze, ey.
Was denn? Naja, ey, das ist mehr, als ich von mir behaupten kann. Bei mir, ich schieb die Beschäftigung mit dem Lektorat vor mir her, weil das Buch auf März verschoben ist.
Ja.
Und jetzt doch März übrigens und nicht April.
Ja.
Und es so ein bisschen mir einfach der Druck fehlt. Und ehrlich gesagt, abgesehen davon, dass ich in der Corona-Zeit 3 Weihnachtsgeschichten geschrieben habe, ist für mich so das literarische Schreiben gerade von der tatsächlichen Handlung her ziemlich weit weg. Aber bei dir ja nun wirklich überhaupt nicht. Das meine ich damit.
Ja, ich habe ein kleines Konzept geschrieben in der Zeit, in der wir zusammen zum Schreiben wegfahren. Möchte aber an dieser Stelle betonen, dass du in dieser Zeit ein komplettes Buchmanuskript geschrieben hast.
Naja, ich habe ein Essay, der schon mal in Brigitte erschienen ist, aufgeblasen als Rohfassung für ein Buch, was aber auch nur ungefähr 100 Seiten haben wird. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie gesessen habe und King Lear nochmal neu geschrieben habe.
Nee. Ja.
Sag mal, wir reden ja heute, das war ein Vorschlag von Rosen vor 2 Wochen, eine super, eins der für mich absolut interessantesten und wichtigsten Themen, Setting.
Ja.
Du hast letzte Woche, haben wir telefoniert und du hast gesagt, lass uns noch mal kurz darüber reden, worüber reden wir eigentlich? Ist das Setting jetzt nur der Schauplatz oder ist das irgendwie mehr als das? Und ich habe dann so einen etwas verquasten Vortrag darüber gehalten, dass das Setting nicht nur den Schauplatz bezeichnet, sondern auch die sozusagen die Ausgangssituation, die psychologische Ausgangssituation, in der die Personen sich befinden. Ich habe jetzt nochmal hier auf, ich weiß nicht, also ich habe bei Wikipedia, was ja eine wichtige literaturwissenschaftliche Quelle ist, nochmal nachgeschlagen.
Ich und, auch. wir haben wahrscheinlich den gleichen Artikel zum Thema Setting gelesen.
Also ich habe jetzt hier erstmal die Wort Disambiguation und da steht in Literatur, Theater und Film bezeichnet es den Schauplatz oder Ort der Handlung. Also
ja,
war das
aber,
totaler Quatsch, was ich erzählt habe.
Nee, glaube ich nicht. Es bezeichnet natürlich den Schauplatz und den Ort, aber ja auch viel eher die Verortung. Also ja nicht, du hast das Beispiel genannt, die Serie The Office spielt halt, der Ort, in dem die spielt, ist Scranton, Pennsylvania. Aber das Setting ist das Büro eines mittelständischen Papierfabrikationsunternehmens oder wie auch immer.
Großhandel,
und das
egal.
Ist eines Großhandels, genau. Und das ist der Unterschied zwischen Ort und Setting.
Du hast total recht. Wow, warum habe ich jetzt
das wie klug total du bist, dass wie, so wie klug du bist und dass du das dann auch noch immer vergisst. Mensch, Till. Gut, dass ich mir das behalte, wenn du mir wieder was erklärst. Ich bin echt wie so dein kleiner Minion, der dich ab und zu an deine eigene Brillanz erinnern muss. Ich verstehe schon.
Ja, das hört sich jetzt von außen, hört sich das für dich so schön an, aber für mich war es halt einfach jetzt so, dass ich das komplett vergessen habe und mir den ganzen Morgen Sorgen gemacht habe, dass ich total Müll erzählt habe und dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, worüber wir heute reden. Aber wie schön. Danke. Warum vergesse ich das dann? Ich weiß es nicht. Ist doch super. Ja, stimmt. Das ist eigentlich echt eine... eine ganz gute, ein ganz gutes Beispiel. Also ja. So ein Ort, der auch sofort so eine bestimmte, also wo irgendwie dann auch klar ist, was für Figuren verursacht dieser Ort sozusagen und wie fühlen die sich wahrscheinlich und was haben die für Konflikte oder so in dem Sinne würde ich das, oder gehe ich da schon zu weit?
Nö, würde ich sagen, ist doch absolut richtig. Also es zahlt ein auf die Atmosphäre, es zahlt ein wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die innere Verfasstheit der Figuren. Ich meine, in deinem Roman, der jetzt leider erst im März erscheint, Treue Seelen, geht es ja auch ganz viel um Setting, das einzahlt auf die Seelenlage der Figuren oder das spiegelt oder wie auch immer oder nicht.
Genau, ja, würde ich auch sagen. Also da, für mich ist es eigentlich auch wirklich so das, womit ich bei der Arbeit anfange. Also da war es für mich eigentlich so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt mal ganz ehrlich, was verursacht in mir sozusagen so als Ort und Ausgangslage einer Handlung so die stärksten Emotionen und Assoziationen, weil ich mich da irgendwie so gut dran erinnere, hereinversetzen kann, was auch immer. Und es ist halt natürlich wie bei sehr vielen Leuten so der Ort und die Zeit meiner Kindheit und Jugend, Berlin, Zehlendorf in den 80er Jahren. Und dann so gesehen durch die Augen von Erwachsenen, die aus der Provinz dahin kommen und sich wer weiß was erwarten. Und interessanterweise hat dann damals auch mein Agent gesagt, das ist als Setting vielleicht noch nicht interessant genug. Das müsste dann noch zu einer etwas spezifischeren Zeit spielen, wo irgendwas Besonderes passiert. Und dann nämlich in Juni 1986, also unmittelbar nach der Tschernobyl-Katastrophe. Das heißt also, so ein zeitlicher Rahmen und so eine Art düsterer Hintergrund, der aber auch kein örtlicher oder räumlicher Hintergrund ist, gehört da für mich dann irgendwie auch zum Setting und dann kann ich eigentlich erst anfangen. Wie ist denn das bei dir?
Ich glaube, naja, wahrscheinlich anders als du, wahrscheinlich nicht mit dem Setting, aber ich finde es immer schwer, das voneinander zu trennen, weil sich das halt so ergibt. Jetzt bei Junge Frau war das Setting mehr oder weniger vorgegeben, weil es ja auf einer realen Geschichte basiert. Aber so jetzt, als ich mir drüber Gedanken gemacht habe, dachte ich, okay, das Setting an sich ist schon die Stadt, also es ist ein urbanes Setting, weil so Gefühle von Aufbruch und vielleicht auch Überforderung manchmal und ein bisschen Chaos und so sich eher in der Stadt transportieren lassen als in der Provinz. Wobei jetzt das neue spannende Projekt, an dem ich gerade arbeite, in der Provinz spielen wird, weil das ganz andere Assoziationen auslöst und ganz andere Probleme mit sich bringt und Gefühlslagen viel besser, also Isolation, Auswegslosigkeit, aber vielleicht auch ja so ein Bedürfnis, da irgendwie rauszukommen und so weiter. Mehr Raum um sich zu haben, sich da besser darstellen lässt. Also sozusagen mehr Raum im physischen Sinne, aber eine größere Enge im psychologischen Sinne. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja. Und wenn ich das kurz so ein bisschen einordnen darf, ich verstehe, dass du jetzt noch nicht so viel darüber erzählen möchtest, aber man kann, glaube ich, jetzt sagen, dass bei dem Romanprojekt, was du jetzt gerade entwickelst, so eine Art politische so eine politische Konstellation, also ein eher gesellschaftliches Moment, so eine auslösende Grundannahme ist. Und du musstest aber sozusagen, also das heißt, du hattest eine Idee nach dem Motto, weiß ich auch nicht, ich kann jetzt kein anderes paralleles Beispiel irgendwie sagen. Also du hattest eine Grundidee, die aber nicht unbedingt mit speziellen Figuren oder mit einem speziellen Ort zu tun hat. Das heißt, genau. Du musstest, also zu meinem Verständnis, du musstest dann wirklich das Setting erstmal für die Idee finden und hast dann das Setting sozusagen, oder hast diese Grundidee abgeklopft danach, was für Emotionen oder was für Themen sie bei dir auslöst.
In welchem Setting sozusagen löst diese Grundidee die größten Konflikte aus oder die größte Spannung oder die größte Schwierigkeit? Ja. Und dann so ergibt sich das Setting. Und deswegen war es bei mir wahrscheinlich jetzt andersrum als bei dir. in Treue Seelen. Wobei mich da mal interessieren würde, ob so ein paar, das spielt ja ganz viel so mit Orten und mit Parallelitäten, also dieses Haus, in dem das spielt und das eine Zimmer, in dem das spielt und der Dachboden, auf dem das spielt. Hast du dir das vorher so konkret überlegt oder hat sich das dann so ergeben beim Schreiben?
Also das habe ich mir vorher ziemlich konkret überlegt, aber ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht. Das sind eigentlich so die Orte in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, in dem Mietshaus, so ein hufeisenförmiges Mietshaus mit 4 Aufgängen. Das sind die Orte, an die ich mich am besten erinnern kann. Also zum Beispiel der Dachboden und der Wäscheplatz. Und es war für mich irgendwie klar, dass das so... Ich habe das letztes Mal, glaube ich, erzählt oder vorletztes Mal, dass ich die Orte irgendwie auch so loswerden wollte, um dann mal über die zu schreiben. Und mir ist dann erst während des Schreibens, nachdem ich einen Austausch mit Laila Esser hatte über so die Metaphorik von Räumlichkeiten und so, da ist mir so ein bisschen klar geworden, dass das, was ich da mache, auch dass ich ich hatte eigentlich die ganze Zeit gedacht, naja, vielleicht ist es auch alles so ein bisschen zu sehr auf dieses Haus fixiert und haben in so Wohnungen auch immer so diese Korridore, das ist einfach für mich früher und immer eindrücklich gewesen, sind diese großen Berliner Flure, also irgendwie auch, ja. Und mir ist dann klar geworden durch diesen Austausch mit Laila Esser, dass das alles vielleicht ein bisschen mehr Sinn auch noch hat auf der metaphorischen Ebene, als ich dachte. Und ich habe dann darauf so ein bisschen geachtet, daraufhin das so ein bisschen stringenter zu machen. Aber eigentlich war das wirklich so, diese Orte nochmal zum Leben zu erwecken und sie dann dadurch irgendwie loszuwerden, muss ich sagen. Ich finde es ganz interessant, weil also für mich spielt es eine riesige Rolle und für mich war das auch so ein bisschen, also für mich war der Ort als Auslöser des Schreibens echt so ein bisschen so ein Schlüsselerlebnis. Hast du also ich habe einfach, glaube ich, eine sehr emotionale Beziehung zu Orten. Geht dir das nicht so unbedingt?
Nee, gar nicht, ehrlich gesagt.
Okay. Ja, das also du ganz ehrlich, das merke ich ja in unserem Austausch und wenn wir uns unterhalten und ich warte ja auf den großen Wiesbaden- und Rheingau-Roman von dir, aber er wird, glaube ich, nicht kommen.
Ja, aber das stimmt. Also das ist mir schon auch aufgefallen, dass du eine sehr, sehr emotionale Beziehung zu Zehlendorf hast.
ja, aber das ist wirklich eine örtliche Deformation.
Ja, naja, aber trotzdem, das habe ich in dem Maße einfach nicht so stark. Also insofern, nein, kann ich nicht behaupten, dass das bei mir so eine große Rolle spielen würde.
Also ich kann, ja, bei mir ist es wirklich, ich habe das vorhin, also ich glaube nicht, dass ich ein übertrieben sentimentaler Mensch oder so bin oder geschweige denn nostalgisch, im Gegenteil, also ich habe echt immer so das Gefühl, das Beste kommt noch und sehne mich nach keinem Lebensalter irgendwie zurück. Aber gerade beim Schreiben, also ich habe das dir schon erzählt, dass ich, ja, ich habe so schon so das Gefühl, dass ich spät angefangen habe, dann irgendwie Sachen echt zu Ende zu kriegen und dass ich oft gescheitert bin und irgendwie war diese Verbindung zum Ort als schreibauslösendes Thema, also das Setting, der Schauplatz, das war für mich echt so ein totaler Durchbruch. Das kam durch ich habe mich in den 90er Jahren so wahnsinnig damit gequält und ich habe damals ein Buch von einer bekannten amerikanischen Schreibtrainerin, den Titel werde ich nachreichen in den Shownotes, weil ich es jetzt wirklich überhaupt nicht weiß. Und da waren so, also die ist ziemlich berühmt geworden, weil die hat so dieses Ding 5 Seiten am Tag und zwar wirklich, du stehst morgens auf und das allererste, was du machst, also du stellst dir am besten Kaffee hin oder so, du setzt dich morgens hin Und zwar wirklich bevor sozusagen dein rationales Gehirn die Arbeit übernommen hat, setzt du dich hin und schreibst 5 Seiten, am besten mit der Hand, weil du gar nicht irgendwie noch so einen Maschinenfilter dazwischen haben sollst, aber und schreibst halt einfach, was dir einfällt. Also so eine Art, und das ist schon echt faszinierend. Und die hat ein super interessantes, das habe ich damals versucht, daran bin ich auch gescheitert, weil ich dann plötzlich nicht mehr früh aufstehen konnte. Die hat eine so eine Übung, wo du dich in Gedanken einfach, um nochmal zu visualisieren und um so, ja, so dieses, weiß ich nicht, sinnliche Schreiben oder so zu üben. Du begibst dich so an einen Ort deiner Kindheit, den du sehr gut kennst, und gehst da ganz langsam durch, guckst dir alles an und machst alle Schubladen auf und so. Und das hat mich damals total geflasht, weil es für mich irre war. Ich habe das dann sozusagen mit dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, in Zehlendorf-Mitte gemacht und mit der Wohnung meiner Großmutter in Koblenz. Und das war echt total irre. Das war wirklich
total irre. Dass es so funktioniert.
Dass es so funktioniert. Und du musst dich da wirklich so machen. Also deren Tipp ist halt, sich da so rein zu vertiefen. Und dadurch dann so, das ist halt alles auch so ein bisschen Hokuspokus, so kreative Kräfte freizusetzen, weil dir plötzlich wieder klar wird, wie viel du weißt, wie viel du beschreiben kannst, wie viel dir einfällt und was für ein Fundus du in deinem Gehirn hast. Das habe ich irgendwie nicht bemerkt, aber ich war nach dieser Übung sozusagen voll von diesen Eindrücken, die plötzlich wieder so lebendig für mich waren.
Ja, verstehe ich. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich leichter ist, ein Setting beim Schreiben so entstehen zu lassen, und zwar ohne, dass man so furchtbar viel beschreiben muss, sondern ja, einfach nur durch so ein paar gut gesetzte Punkte, wenn man es sehr gut kennt, weil man dann so die Essenz der Atmosphäre, die es kreieren soll, am besten zusammenfassen kann, oder? Weil wir sind ja beide keine großen Beschreibungsfreunde. Also so epische Setting-Beschreibungen ist ja, also ich mache es nicht gerne und ich versuche es zu vermeiden, und du ja, glaube ich, auch, oder?
Ja, weil das, also erstens, weiß ich nicht, also es macht mir nicht so wahnsinnig viel Freude, und ich merke dann halt immer schnell, was für substantivische Bezeichnungen für irgendwelche architektonischen Merkmale oder so ich nicht kenne. Und ich glaube aber auch, dass bei den ZuschauerInnen, also bei den Menschen, die das dann lesen, eher ein plastischer Eindruck entsteht, wenn man ganz wenig beschreibt, aber das wenige, was man beschreibt, halt wirklich sich, also dass das dann halt einfach auch so automatisch irgendwie sitzt. Das funktioniert ja auch bei Junge Frau bei dir total hervorragend, außer in der ersten Fassung, bei dieser eben auch über Gebühr ausführlichen Beschreibung dieses hochherrschaftlichen Pflege- und Altenheims in Zehlendorf, wo einfach klar war.
Du, es war einfach ein Trick, um dich dazu zu kriegen, mir mal dein Zehlendorf zu zeigen, Till. Da habe ich mal so richtig mit Absicht daneben gehauen, damit du sagst, nee, junge Frau, so nicht. Ich komme nach Berlin und dann zeige ich dir das mal.
Ja, ich weiß nicht. Ich manchmal habe ich Angst, dass mein Zehlendorf dich enttäuscht hat, aber.
Nö, gar nicht. Überhaupt nicht.
Es hat jeden enttäuscht. Es ist einfach so.
Es hat mich nicht enttäuscht. Es war tatsächlich anders, als ich es mir vorgestellt habe. Das stimmt schon.
Enttäuschend.
Also insofern hattest du total recht. Und ich glaube, das werde ich ewig vorgehalten bekommen von dir.
Ja, das. Zu Recht,
natürlich. Mir ist eingefallen, dass deine Danowski-Krimis ja auch immer quasi von einem, sozusagen aus einem Setting heraus gedacht sind. Da ist ja auch das Setting zuerst
total,
da.
Total, ja, das stimmt.
Also der Kriminalfall ist immer eng verknüpft mit einem sehr spezifischen Setting.
Naja, und vor allem, und das finde ich halt so wichtig, das passt genau zu dem, was du jetzt von deinem neuen Projekt und von dem Ort, der dann eben die größten Konflikte erzeugt, erzählt hast. Ich finde halt, die Psychologie des Ortes ist wahnsinnig wichtig. Also zum Beispiel das Kreuzfahrtschiff, von dem man dann nicht weg kann. Und die einsame Küstenlandschaft mit den Windrädern, wo man sich dann oben noch isolierter in so einer Gondel findet. Oder die Tunnel unter der Elbe, wo man plötzlich drin steckt. Oder die Schule, wo man seit 40 Jahren nicht war, und dann kehrt man dahin wieder in die zurück und sieht die kleinen Tische und so. Also diese ganze, ja, ich finde halt, dass der, ich fange immer mit dem Ort an, und es ist auch ehrlich gesagt das, was ich zumindest in den Krimi-Seminaren, die ich eine Zeit lang unterrichtet habe, den Leuten irgendwie immer gesagt habe, dass der Krimi mit einer Person an einem Ort anfängt, weil ich schon finde, dass der Ort gerade beim Krimi durch die Atmosphäre, die du, es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass du sofort einen Ort hast, der eine bestimmte Atmosphäre erzeugt, einfach um es dir als Autorin und als Leserin auch leichter zu machen. Aber ja, es muss halt, finde ich, auch, es muss einfach, du hast es jetzt so pragmatisch gesagt mit dieser Kleinstadt. Ich finde, es muss halt auch so ein bisschen so eine Magic irgendwie dabei sein. Also die, ich finde das so eine gewisse, so ein gewisses, du hast es mal Feenstaub genannt in einem unserer früheren Gespräche, der dann halt irgendwie ja doch entsteht und den man nicht absichtlich da so drüber streuen kann, sondern der letztendlich dann, ja, und dieser Feenstaub, ich finde, der kommt halt eigentlich von dem Ort und daher, wie eine Person oder mehrere sich da an diesem Ort fühlen und wie sie dann deshalb handeln, weißt du?
Ja.
Also hat die Kleinstadt dann auch was Magisches für dich?
Ja, auf eine Art schon. Also so die Provinz hat was Magisches für mich. Und die Kraft, die man entfaltet, wenn man sich da wegwünscht.
Okay, ja.
Doch, die Provinz hat auf jeden Fall was Magisches, wie klingt das denn? Aber es ist eine andere Form von Leere, die gefüllt werden will in der Provinz. Und damit kann man gut arbeiten beim Schreiben, finde ich.
Ja, das, also mit magisch, weißt du, mit magisch meine ich, dass irgendwie, das klingt jetzt wirklich, ich bin hier echt über den, du hast mich echt zum Esoteriker gemacht im Laufe der letzten zwei Jahre. Ja.
Super.
Ich habe diesen Podcast mit dir angefangen als rationaler Positivist, und inzwischen bin ich wirklich so ein total schwurbeliger Esoteriker geworden. Ich frage mich wirklich, an wem, wenn nicht an dir.
Ja, bestimmt.
Naja, mit Magie.
Das ist der Effekt, den ich auf Menschen habe, dass sie plötzlich an Feenstaub und Magie glauben können wieder. Das Kind in sich einfach wieder entdecken.
Du bist die Heimat, die das Kind in mir gefunden hat.
Okay. Das macht mir Angst. Das macht mir Angst. Aber gut, ja, nehme ich gerne an.
Ich meine halt damit einfach mit diesen geschwurbelten Ausdrücken, dass, ja, das letztendlich ist es ja irgendwie, es gibt einen unbekannten und letztendlich auch geheimnisvollen Raum, in dem...
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, entschuldige, nicht in meiner Wohnung oder so, sondern im Text sozusagen.
Ja.
Wo mehr entsteht als das, was man hingeschrieben hat.
Ja.
Und genau, und da finde ich eben, also um diesen Raum zu öffnen, das ist ja so, wo die Assoziation der Leserin auf die Assoziation der Autorin treffen und wo dann was Drittes entsteht oder was Größeres oder was im besten Fall, manchmal entsteht halt auch wirklich gar nichts, und es gibt genug Bücher, in denen das eine sich dann vom anderen subtrahiert und man steht echt mit leeren Händen da. Aber wenn es gelingt, dann, und dieses größere Dritte gemeinsame entsteht, dann glaube ich halt durch so Assoziationen und Empfindungen, die halt ganz oft durch das Setting ausgelöst werden. Und bei Kleinstadt, also ich kann da sofort total mitgehen. Ich finde es aber so oder so dann halt super wichtig, dass man diese Erwartung auch nicht zu sehr erfüllt,
nee, klar.
Das Setting vielleicht bei anderen, ja. Genau. Und dass halt das Ganze vielleicht auch so, ja, dieser Satz wird nicht zu Ende gehen. Wie beschreibst du, was ist denn das für eine Kleinstadt? Weißt du das schon? Ist es eher so Fachwerkhäuser und Kopfsteinpflaster oder ist es die Fußgängerzone mit Ernstingen for Family oder ist es so Gewerbegebiet schon so in der Peripherie einer Metropolregion?
Unterschiedlich, denn es werden mehrere Kleinstädte. Es wird nicht eine Kleinstadt sein, es wird sozusagen die Provinz sein und es wird eine Reise durch die Provinz sein, also durch unterschiedliche Provinzen.
Oh, ich finde es total toll, ich freue mich da jetzt schon drauf. Wirst du dafür recherchieren vor Ort? Das ist ja nun auch ein interessantes Thema. Wir haben jetzt bisher über die Psychologie des Settings gesprochen, aber es ist ja nun schon...
Ja, ich werde auch noch ein bisschen recherchieren, aber da tatsächlich kommt auch mein Vorort und Kleinstadt, meine eigenen Erinnerungen und Lebenserfahrungen zum Tragen. Aber ich werde mir auch noch ein paar mehr angucken, na klar. Muss dann schon ja auch stimmen. Und die Provinz ist ja nicht gleich Provinz. Es gibt.
Nein, deswegen frage ich, genau.
Doch.
Zehlendorf, ganz ehrlich, Zehlendorf 1986 war tiefste Provinz. Ich bin nicht sicher, ob man in Westdeutschland, wie wir damals gesagt haben, tiefere Provinz hätte finden können. Das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie, ironisch oder kokett oder irgendwie karikierend, sondern wenn du Provinz definierst als einen Ort mit relativ wenig Entfaltungsmöglichkeiten und auch relativ wenig Input und relativ viel Gleichförmigkeit, dann die Provinz hat ganz viele Gesichter und zum Beispiel waren auch Teile von West-Berlin echt allertiefste Provinz.
Ja, die waren vielleicht vom Mindset her provinziell, aber lieber Till, daran merkt man einfach, dass du noch nie auf dem Dorf gewohnt hast. Alles, was einen S-Bahn-Anschluss hat, wo man innerhalb von 20 Minuten in einer Großstadt ist, ist halt leider, kann man nicht wirklich sagen, dass das Provinz ist.
Das stimmt, aber ich verteidige das noch einen Moment. Zehlendorf hatte zum Beispiel wirklich auch bis Mitte der 80er Jahre eigentlich keinen S-Bahn-Anschluss. Und diese ganzen Randbezirke da unten, Lankwitz, Mariendorf, Marienfelde und so, ich meine, da hast du auch anderthalb Stunden im Bus gesessen nachts, um da wieder nach Hause zu kommen oder
na
so.
Gut,
aber
okay.
Ich wollte es nicht überhöhen und will mich aber auch nicht hier irgendwie im Nachhinein zur Provinznudel verklären.
Ich freue mich einfach über jede Minute, die wir über Zehlendorf sprechen. Weil es ist für mich auch im Moment, es ist für mich ein echter Sehnsuchtsort geworden, seit ich dich kenne.
Wie ich das wieder hingebogen habe. Es ist wirklich, also ich bin voller
Es ist wirklich so, seit wir uns kennen, immer wenn in irgendeinem vollkommen anderen Zusammenhang Zehlendorf auftaucht, merke ich immer auf und denke, Zehlendorf. Ja, ich weiß ganz viel über Zehlendorf. Ein guter Freund von mir ist dort geboren und hat mir viel davon erzählt.
Ich brauche diese Zwangspause jetzt von 6 Wochen oder so, um das einfach aus meinem System zu bekommen.
Ja, aber das ist total interessant, wirklich, seit du dieses Buch geschrieben hast, Treue Seelen, das hast du ja letztes Mal schon gesagt, du hast es auch gemacht, um diese Orte so ein bisschen loslassen zu können. Seitdem reden wir oder erwähnst du es wirklich deutlich seltener. Ich habe wirklich das Gefühl, als hättest du was freigelassen, um jetzt wieder ins Esoterische zu lappen.
Ja, danke. Sag mal, und ich möchte jetzt noch mal wissen, Recherchereise, wie und wann?
Willst du mitkommen?
Ja, vielleicht. Ich würde gerne nach, was machen wir denn dann da? Rheinland-Pfalz, Hessen,
NRW.
NRW möchte ich nicht.
Ja, jetzt gerade ist es schwierig, ne?
Ach, aus Prinzip.
Irgendwie. Du, mal gucken, wir
NRW auch.
Wir fahren da einfach durch die Gegend und gucken uns und hangeln uns von Ernstings Family zu Ernstings Family. So als Fixpunkt.
Wird Ernstings Family vorkommen?
Ich vermute mal, lässt es sich verhindern? Aber es spielt ja in einer nahen Zukunft. Vielleicht gibt es den Laden ja bis dahin gar nicht mehr. Muss ich mir noch überlegen.
Vielleicht
aber eigentlich finde ich es.
Auch nur noch den Laden.
Oder so, oder so. Genau. Ich habe aber zum Beispiel festgestellt, dass man in der Provinz viel, viel, viel besser einkaufen kann als hier bei mir in Berlin.
Ja, natürlich, absolut. Und in Hamburg auch. Ich habe eigentlich meine gesamten Besitztümer auf irgendwelchen privaten oder Dienstreisen in den Fußgängerzonen von so Klein- und Kleinststädten gekauft.
Ja, und ich frage mich immer, wieso sind wir hier so abgeschnitten von gutem Konsum in unserer Großstadt?
Weil es einfach nur diese ganze High-End-Kacke überall gibt. Und
ja, ne?
Entweder es gibt totalen Trash im Alexa und bei uns im EEZ oder es gibt halt so super spezialisierten Müll, den man irgendwie auch nicht haben will, oder? Also, dass man einfach mal so schön in so einen WMF-Laden geht und einen Eierschneider kauft, das kann man wirklich nur in Trier.
Ja, na in Trier, Trier ist sowieso die Einkaufsmetropole.
Oder?
Schlechthin.
Ja.
In Trier, absolut. In Trier ist, ich bin auch wirklich,
die Fußgängerzone
ist der Hammer.
Prachtvoll.
Und absolut. Der Le Croisette-Laden in Trier ist auch einfach ein Träumchen. Wäre ich reich, würde ich mir ein Apartment direkt über dem Le Croisette-Laden kaufen.
Tee. Ich würde sagen, okay oder total.
Und würde da jeden Tag ein neues Item für meine Küche kaufen und es nie benutzen, einfach nur anbeten.
Ich kann es total verstehen. Also ich habe
spricht man das so aus? Du hattest doch Französisch in der Schule, sag mal bitte.
Es heißt Le Creuset.
Ah, Le Creuset, Entschuldigung bitte.
Das musste ich nicht entschuldigen. Ich finde, man kann ja alles aussprechen, wie man will. Aber wenn du mich jetzt so gezielt fragst, es gibt sicherlich genug Zuhörer, die es auch vielleicht noch besser wissen.
Kann ich mir nicht vorstellen, aber wir sind so ein bisschen derailed jetzt, ne?
Nee, überhaupt nicht, weil ich habe gerade gedacht, dass nämlich auch die, also es gibt zum Beispiel so, es gibt so deutsche Orte, die für mich als Settings total unterrepräsentiert und wie soll ich sagen, also vernachlässigt sind. Dazu gehört zum Beispiel auch die Fußgängerzone. Ja. Also ich finde, die Fußgängerzone ist ein super, super, super Setting und zwar gerade so eine Fußgängerzone wieder in Trier oder so. Wobei die ist zu toll.
Aber das stimmt, du hast total recht, weil es ist so ein Ort, der ja immer so ein bisschen abgewertet und belächelt und irgendwie so auch gehasst wird. Aber in Wahrheit hat er eine Atmosphäre, auf die sich alle sofort verständigen könnten. Also man müsste wirklich nur ganz, ganz wenige Marker setzen und jeder wüsste sofort, wo man ist.
Ja, absolut. Die Fußgängerzone jetzt wollte ich noch was ganz Interessantes irgendwie sagen. Oh wow, ja. Auch solche Sätze rutschen mir nur hier raus. Das müsste mir einmal am Abendbrottisch passieren. Ich würde so geschlachtet werden.
Nö, ich schweige einfach und freue mich. Ja, bitte.
Ich habe mir an Olivia Wenzel gedacht und an 1000 Serpentinen Angst, weil wir uns neulich schon über das Buch unterhalten haben, als ich meinte, als wir über Stimme und Ton gesprochen haben, dass dieses Buch ja eigentlich wirklich hauptsächlich von Stimme und Ton lebt. Und als wir jetzt darüber, wir haben jetzt letzte Woche über das Buch kurz gesprochen, jetzt habe ich gedacht, das Irre an dem Buch ist aber auch, dass es so, dass es eigentlich auch nur aus so Settings besteht. Weißt du, es ist so schon, dass es so anfängt, wo sie so sozusagen in diesem, das fällt mir jetzt bei Fußgängerzone ein, in diesem Snackautomaten am Bahnhof existiert plötzlich. Und es geht immer darum, dass sie ist ja immer an so bestimmten Orten. Bei ihrer Großmutter oder halt irgendwie im Gespräch mit irgendwelchen anderen Leuten und so der Kontrast dann so mit diesem internationalen und so, da habe ich auch so gedacht, das ist echt, also ist, alle sind immer so auf Plot fixiert, aber du kannst wirklich ganz viel machen, nur mit Setting
und Stimme. Und ja, das stimmt. Das ist wirklich, das, du hattest mir ja prophezeit, dass mir das Buch nicht gefallen würde, weil es ja, eigentlich kein so wirklich
wenig los. Ja,
ja, weil der Plot, also es gibt ja irgendwie einen Plot, der aber ziemlich im Hintergrund irgendwie sich entfaltet und eben überhaupt nicht im Vordergrund steht. Und ich fand es aber, ich fand es wahnsinnig toll. Ich habe es gestern ausgelesen und bin echt total begeistert. Alle sollten es lesen. Und du hast total recht. Es ist Stimme und Orte und die Atmosphäre, die sich daraus ergibt. Und es ist echt fantastisch. Also super Buch. Bin echt sehr beeindruckt davon.
Ja.
Und hat mich doch nochmal der Erkenntnis näher gebracht, dass du wahrscheinlich recht hast und Plot vielleicht doch gar nicht so wichtig ist. Ich hatte ja immer das Gefühl, Plot ist super wichtig, aber vielleicht stimmt das gar nicht.
Ja, also ich bin, mich würde jetzt natürlich auch interessieren, wie Rosen das in den Schreibseminaren unterrichtet, die Rosen gibt. Das war ja das Thema Setting, weil ich frage, kann man da überhaupt eine Reihenfolge oder eine Gewichtung herstellen? Ich habe halt das Gefühl, der Plot kommt mehr oder weniger. Also der kommt eigentlich von selbst, beziehungsweise man muss ihn dann halt bauen, aber du kannst halt schlecht, finde ich, ein Setting und einen Ton bauen. Das musst du irgendwie aus anderen geheimnisvollen. Sag mal, ich habe noch eine esoterisch unesoterische Frage, die ich auch interessant finde. Es gab ja neulich mal auf 54 Books diese kurze Diskussion darüber, was man eigentlich beim Lesen vor sich sieht. Und wenn wir jetzt über den Ort und so weiter sprechen, wie ist denn das bei dir beim Schreiben? Siehst du diese Orte vor dir? Vor deinem inneren Auge?
Ja, doch, klar.
Und siehst du auch fiktive Orte, die entstehen die im Moment des Schreibens oder werden die immer plastischer, je länger du dich dann damit beschäftigst vor deinem inneren Auge?
Nee, ich glaube, die sind schon da, ein bisschen wie ein Film, glaube ich. Aber das klingt scheiße, ne? Das klingt so, als würde ich mir so mein eigenes Drehbuch schon mitdenken. Aber es ist, ich habe sie eigentlich relativ plastisch vor Augen, aber so wie, als würde man nur so einen Spot anmachen. Also nicht so, eigentlich immer nur so ausschnittsweise.
Ja, stimmt, ich auch. Fast mehr so wie so Standbilder, so Fotos oder so. Oder. Und siehst du die Personen vor dir beim Schreiben? Haben die ein Gesicht für dich?
Ja, aber viel weniger konkret zum Beispiel.
Bei mir auch, ja. Der Ort ist viel konkreter und die Figuren, das stört mich aber auch nicht. Die sind so ein bisschen wie aus dem Augenwinkel eher so unscharf.
Stört mich auch zum Beispiel beim Lesen nicht. Ich muss das alles gar nicht so genau beschrieben haben, weil ich eine Vorstellung habe und wenn das dann ganz anders beschrieben ist, als ich es mir vorstelle, dann beißt sich das immer. Mich nervt zum Beispiel total, dass Danowski angeblich klein, dünn und dunkelhaarig ist, weil ich ihn mir leider so nicht vorstellen kann. Das muss ich immer überlesen, wenn du das schreibst in deinen Büchern. Tut mir leid.
Okay. Ja, wenn du glaubst, es besser zu wissen.
Ja. Dann, okay. Er gehört dir längst nicht mehr, Till. Das ist es halt.
Wie stellst du ihn dir denn vor, wenn ich mal fragen darf? Groß, schwammig und mit schütterem Haar, so wie sein Schöpfer.
Nö, sag ich dir nicht. Verrate ich dir nicht.
Ich verrate dir auch nicht, wie ich mir Hannah vorstelle. So, jetzt reicht's mir, ey. Ich finde es echt total toll. Ich glaube nicht, dass jemals so lange, nämlich 2 Jahre über zwei Bücher, nämlich.
Ja, es ist irgendwie schrecklich, oder? Irgendwann
geredet wurde, ich meine, in einem
Dreivierteljahr erst werden Menschen das lesen können und sich denken, wow, Wahnsinn, darüber haben diese beiden Spacken irgendwie sich 3 Jahre lang wöchentlich ausgetauscht. Das ist schon irgendwie schlimm. Aber es muss ja weitergehen hier in unserer lustigen Veranstaltung.
Es muss immer weitergehen. Ja. Apropos, Alina, hat eigentlich jemand angerufen?
Wer, wenn nicht du, könnte diese Frage beantworten?
Ich habe dir ja schon gesagt, dass niemand angerufen
hat. Ja, deswegen, warum fragst du mich? Nein, es hat keiner angerufen.
Ich wollte hier so ein bisschen so, weiß ich nicht, ich dachte, es ist ein Dialog.
Ja. Nee, es hat keiner angerufen. Till hat mir vorhin gesagt, dass keiner angerufen hat, deswegen kann ich die Frage beantworten. Es hat keiner angerufen. Warum eigentlich nicht? Warum hat keiner angerufen?
Weil jetzt Sommerpause ist und ja, weil wir die Frage eh nicht beantworten könnten.
Das stimmt.
Allerdings, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, heute auf der beliebten Twitter-Plattform kam die Frage auf, Moment, darf ich das ganz kurz mal eruieren, bin ich sicher, von Marie Isabel Matthews-Schlinzig, und zwar, ob wir schon mal über Ablehnung und so weiter gesprochen haben. How to deal with it, how to use it to our advantage und so weiter. Ich glaube, ja.
Ja, wir haben schon mal über Enttäuschung gesprochen und da war das
über Enttäuschung
ist nicht ganz dasselbe,
gesprochen.
Aber da kommt das natürlich auch durchaus vor.
Ich habe mich fast gefragt, ob wir nochmal über Niederlagen sprechen könnten und gerade auch so diese Frage, ja, wie geht man halt irgendwie damit um, und zwar Niederlagen wirklich von der Ablehnung, der Zurückweisung und selbst dann sowas wie, wenn es dann, keine Ahnung, Lektorin sagt, oh ja, super, und dann ruft Lektorin eine Woche später an und sagt, oh, ich habe mir mal drüber nachgedacht, vielleicht müssen wir dann noch ein bisschen so, das sind ja alles, also das Schreibleben besteht ja aus so Mikro-Niederlagen bis zu Makro- und Maxi-Niederlagen. Also das Verschieben eines Buches, die Ablehnung eines Projektes. Und selbst wenn man irgendwie da sitzt und sagt, ja, verdammt nochmal, ich hatte mir diese Szene hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Es klappt irgendwie nicht. Weitermachen. Oder also vielleicht wäre das eine schöne Sache, um sich damit in Gedanken 6 Wochen lang jeden Tag zu beschäftigen. Und
dann frohgemut in die neue Staffel zu starten. Ganz mit dem Thema Niederlagen. Ja, finde ich einen super Plan. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass in der Zwischenzeit doch ein paar Leute anrufen und uns Dinge fragen oder Themen vorschlagen, damit wir nicht immer über unsere noch nicht erschienenen Bücher sprechen müssen.
Oder über Zehlendorf.
Oder über, nee, ich möchte... Eigentlich möchte ich in jedem Podcast mit dir über Zehlendorf sprechen. Du als Sohn der Stadt, müsstest eigentlich demnächst dich da auch irgendwie in ein goldenes Buch eintragen oder sowas, finde ich. Fänd ich nur angemessen.
Ich freue mich, wenn wir durch die Provinz fahren.
Ja. Aber dann fahren wir auch endlich mal in Rheingau, dann zeige ich dir mal mein Zehlendorf, du.
Ja, klar, auf alle Fälle. Ich denke, im Herbst zur Weinlese.
Möglicherweise, ja.
Oder vielleicht wirklich auch, also die Provinz zeigt sich ja nochmal von ihrer besonderen Seite so zwischen November und Februar.
Das ist eigentlich die beste Zeit, finde ich auch, um sich in der Provinz aufzuhalten. Mein lieber Till, das war's, oder?
Ja, das war's, liebe Alena. Ich freue mich, wenn wir uns in 6 Wochen wieder sprechen.
Oh, ich mich auch. Und allen da draußen einen schönen und gesunden Sommer.
Ja, erholt euch und kommt gut über die Wochen und bis August.
Bis
alles
dann.
Gute.
Tschüss.
Tschüss.